How safe is nuclear energy?
As the conference on Zimbabwe here enters its second week,
an Iraqi ultimatum has secured freedom for 16 Iraqi teachers arrested a week ago.
The triumphant Nigerian army is advancing into the chaotic heart of Ojukwu's breakaway country.
Recently, the Pope sent a personal representative to a religious leaders' conference Amin convened in Kampala.
Wenn man über Mediengeschichte und Zeitungen und das alles nachdenkt, dann gibt es eine Unmenge an Material über Weltbilder in der Journalistik, auch durch die ganze Geschichte. Und da spielen die Nachrichtenagenturen, die unglaublich viele Medien auf die Welt beliefern mit Nachrichten, eine wichtige Rolle, wie so in unterschiedlichen Medien über die ganze Welt, über das Ausland benachrichtigt wird. Also ein bisschen aus der Praxis und ein bisschen aus der Theorie finde ich das einfach interessante Organisationen, die so für viele Leute bestimmen, wie die die Welt wahrnehmen.
Der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Willkommen zurück zum Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Ich bin Janine Funke, Wissenschaftsjournalistin und Historikerin. Und in dieser Folge werden wir über ein Thema sprechen, was mich auch in meiner Arbeit als Journalistin immer wieder beschäftigt. Wir sprechen über Nachrichtenagenturen, deren Rolle und deren Geschichte. Die Nachrichtenschnipsel, die ihr am Anfang gehört habt, kommen nicht etwa von der Deutschen Presseagentur oder von Reuters. Das sind Nachrichten aus den 1970er Jahren, veröffentlicht durch eher unbekannte Nachrichtenagenturen. Oder habt ihr schon mal was vom Interpress Service gehört? Das sind Nachrichtenagenturen, die einen Schwerpunkt auf die Berichterstattung im globalen Süden hatten und teilweise auch noch haben. In der Forschung werden diese Agenturen auch alternative Nachrichtenagenturen genannt. Was es damit auf sich hat und warum es wichtig ist, sich die Zeitgeschichte dieser Agenturen anzusehen, darüber spreche ich in dieser Folge mit Leonie Wolters.
Hi, ich bin Leonie Wolters. Ich arbeite seit ungefähr einem Jahr an einem Projekt über alternative Nachrichtenagenturen und habe studiert in Utrecht, Edinburgh und Dar es Salaam. Ich habe mal ein Praktikum gemacht als junge Absolventin bei einer Wochenzeitung in den Niederlanden und war dann einen Monat oder so im Online-Redaktion. Und da hat man vor allem eigentlich Agenturen-Nachrichten umgeschrieben für lokale Benutzung. Und seit der Zeit ist mir klar geworden, wie wichtig Nachrichtenagenturen sind in der Verbreitung von vor allem Auslandsinformationen. Und als Historikerin interessiert mich vor allem der Wandel an, wie wir die Welt wahrnehmen oder wie wir Bilder von der Welt in unserem Kopf oder Gehirne bekommen, was man als die Welt eigentlich so vor sich sieht oder vor sich hin denkt. Und da sind natürlich Auslandsnachrichten sehr wichtig.
Ich finde es total spannend, sich das einmal aus der historischen Genese anzusehen, gerade auch in Bezug auf Auslandsnachrichten, also zu verstehen, wie Agenturen eigentlich funktionieren und welche Informationen am Ende ausgewählt werden. Das hilft natürlich auch, um zu verstehen, wie am Ende journalistische Arbeit eigentlich funktioniert und wie auch eine Gewichtung von Nachrichten stattfindet. Du bist ja gerade noch in einer relativ frühen Phase deines Projektes, sichtest Quellen, entwickelst Hypothesen. Daher ist einmal eine grundsätzliche Frage, ganz am Anfang dieser Podcast-Folge. Seit wann gibt es eigentlich Nachrichtenagenturen, also Unternehmen, die Nachrichten sammeln und bereitstellen und auch verteilen?
Also die ganz großen Nachrichtenagenturen, die sind älter. Die haben alle eine so Art von Kolonialgeschichte, dass in der Kolonialzeitalter gab es in unterschiedliche Weltteile, vor allem eigentlich von den unterschiedlichen Kolonialmächten, so eigene Nachrichtenagenturen, die sich dann weltweit ausbreiten könnten. Wegen der Kolonialgeschichte, also ganz wichtig war da Reuters im britischen Kolonialreich vertreten, Agence France-Presse im französischen Kolonialbereich und dann gibt es auch noch zwei amerikanische Agenturen. Und das waren die wichtigen Mächte, wovon die Agenturen sich ausbreiten könnten, obwohl die meisten eigentlich eher private Unternehmen waren, aber trotzdem dann auch gefördert von bestimmten Regierungen oder damit zusammenarbeitend. Also das hat schon eine stark koloniale Geschichte, die weltweit agierende Agentur. Die Geschichte der Agenturen hängt mit der Geschichte der Telegrafie zusammen. In den 60er Jahren kam dann langsam die Computerisierung auf Gang und dann war es natürlich auch wichtig, die Agenturen, die schon groß waren, konnte das bezahlen, sich zu modernisieren auf bestimmte Weisen. Und dann eine Art von Gegenbewegung Mit der Dekolonisierung gab es in der UN mehr und mehr unabhängige Staaten, die sich auch auf den Nachrichtenmarkt durchsetzen wollten oder wenigstens da präsent sein wollten. Und gab es Diskussionen und auch Projekte, um die neu unabhängigen Staaten mehr Einfluss haben zu lassen in der globalen Nachrichtenmarkt.
Wenn wir jetzt gerade schon in der Nachkriegszeit sind, du hast ja die großen Agenturen angesprochen, Reuters zum Beispiel. Da kommt bei mir, bevor wir über die kleineren Agenturen sprechen, noch die Frage auf, welche Rolle spielt da eigentlich zum Beispiel die russische Nachrichtenagentur, die TASS, in diesem ganzen Geflecht?
Ist natürlich immer schwierig, so pauschal zu sagen, weil was ich mich angeguckt habe, ist eher westlich dominiert. Also in dem Projekt geht es eigentlich am meisten um eine Nord-Süd-Verhältnisse, also kolonial und dekoloniale Verhältnisse zwischen Nord und Süd. Und es gab natürlich auch, also sehr wichtig in dem Zeitalter der Kalten Krieg, die Nachrichtenagenturen im Osten, also die chinesische Nachrichtenagentur und vor allem die sowjetische Nachrichtenagentur, die auch wichtige Spieler waren im Markt in der Zeit, auch im globalen Süden. Aber wenn es um Dekolonisierung geht, dann geht es am wichtigsten um diese Nord-Süd-Verhältnis. Und da waren am wichtigsten die große westliche Agenturen im Blick als seiende zu dominant. Und wahrscheinlich auch, weil den Bereich schon eher groß war. Und der wichtigste Markt, also wo das meiste Geld herkam, waren die westliche bezahlende Medieninstitutionen. Und die Nachrichten waren deshalb auch eher hergestellt für den westlichen Markt. Und auch andere Märkte wurden beliefert, aber waren weniger präsent in den Gedanken der arbeitenden Journalisten.
Okay, mir kommt da noch eine andere Frage, die vielleicht ein bisschen banal klingt, aber eigentlich schon ziemlich wichtig ist. Nämlich, was genau sind eigentlich Nachrichten für dich in deiner Forschung? Im Journalismus unterscheiden wir ja zum Beispiel zwischen Nachricht, Meldung und Bericht. Es gibt da auch eine recht strenge Form, wie Nachrichten aufgebaut sein müssen. Orientierst du dich daran oder hast du da in deiner Arbeit einen bestimmten Zugang gewählt, gerade auch mit Blick auf die Frage, was du genau analysierst?
Also erfreulicherweise für mich habe ich Nachrichten noch nicht so klar definiert, weil ich arbeite meist auf Englisch und dann heißt das natürlich News und dann ist das Vernünftigste, was man darüber sagen kann, ist, dass die nicht New sind. Dass es da eher um eine Art von Erwartung geht. Wir erwarten irgendetwas Bestimmtes von Nachrichten, die wir lesen, dass die sich an bestimmte Codes halten oder dass man da bestimmte Rezepte folgt, dass die auch über bestimmte Sachen benachrichtigen. Und wenn das zu weit davon abwandert, dann nehmen wir die wahrscheinlich eigentlich gar nicht mehr als richtige Nachrichten wahr. Also es ist schon was Spezifisches, was wir als Nachrichten sehen, aber ich versuche das nicht so klar vorher zu definieren, weil es in dem Projekt auch darum geht, dass es sowas gibt, wie Nachrichten natürlich. Und dann gibt es Menschen, die ändern möchten, was wir als Nachrichten wahrnehmen. Die versuchen anders zu benachrichtigen. Und in dem Austausch kann man, glaube ich, ganz gut sehen, warum es gar nicht so einfach ist, zu ändern, was wir als Nachrichten wahrnehmen. Und was die dann auch ausmacht. Also es ist für mich eher eine offene Frage, was Nachrichten sind, wie das historisch ausverhandelt würde. Und das Gleiche gilt für das Alternative, dass man sieht, was Nachrichten sind, wenn man versucht, die zu ändern. Und das Ändern, darum geht es eigentlich bei dem Alternativen, dass die bewusst sagen, Nachrichten bis jetzt waren das und wir machen das anders. Also das ist eine Art von Selbstdefinition. Das heißt natürlich nicht, dass das komplett neu ist oder dass es eine Art von einheitlichen Nachrichten bis dahin gab, die man dann grundsätzlich geändert hat. Das ist eher eine Art von, also das ist eine Art von Anspruch. Vielleicht hat das auch mit dem Markt zu tun, dass man die so anders verkaufen kann oder so andere noch Unterstützung dafür bekommen kann. Also das ist nicht so klar, wie die Grenzen zwischen Mainstream und Alternativ eigentlich sind. Aber auch Teil vom Projekt, um zu schauen, wie geht's mit diesen Ansprüchen? Macht man die wahr? Und was hat das mit dem Mainstream zu tun? Ändert man mit dem alternativen Projekt eigentlich auch weiterhin den Mainstream? Und wie beeinflussen die einander?
Das ist ja auch heute noch stetig in Verhandlungen. Klar, wir haben eine Art und Weise, wie Nachrichten aufgebaut sind, aber trotzdem stellt sich immer wieder die Frage, worauf legt man den Fokus? Über was wird berichtet und über was auch nicht? Gerade wenn es um Nachrichten aus anderen geografischen Regionen geht, die erstmal vielleicht keine Relevanz für uns hier im deutschen Kontext haben. Und jetzt eine andere Frage, welche Organisation schaust du dir denn dann genau an?
Die Organisationen, die ich mir anschaue, die sind eigentlich europäische Agenturen, die aber den Anspruch haben, dass die Stimmen aus dem globalen Süden global vermarkten. Und das ist auch wichtig, für wie das Projekt funktioniert. Also das ist nicht so, dass es nur Akteurinnen aus dem globalen Süden gibt, die unabhängig da operieren, aber es braucht irgendwie schon den Einfluss, Macht, Kontakte von Akteuren im globalen Norden, um die dann zu vermarkten. Also da ist Westeuropa ist da wichtig, da sind Korrespondentinnen aus vor allem südlichen Afrika sind sehr involviert und auch aus Südasien, also Indien, Bangladesch und Pakistan, die da eine Rolle spielen.
Und beziehst du dann auch die Perspektive der regionalen Journalistinnen mit ein, also aus Indien, Bangladesch oder Pakistan? Was sind denn eigentlich deren Motive und Motivation, eben für diese westlichen Nachrichtenagenturen zu arbeiten?
Natürlich sehr unterschiedlich, manchmal auch sehr banal. Es ist einfach Arbeit. Und da ist auch interessant, dass dieser Anspruch, um sehr so authentische Stimmen aus dem globalen Süden sprechen zu lassen, auch im Norden und manchmal umgekehrt. Das war nicht nur diese alternative Agenturen, die damit gearbeitet haben, noch bevor die damit angefangen haben, hat auch die britische Geheimdienst so agiert. Die war natürlich damit beschäftigt, antikommunistische Propaganda zu verbreiten in Asien, in Afrika, in den ehemaligen Kolonialgebiete und hat auch eine Art von eigener Zeitung oder Features Bundle veröffentlicht, die lokale Zeitungen benutzen dürften und hat dafür lokale Journalistinnen angeworben. Und die waren sich nicht davon bewusst, dass das sich unbedingt um antikommunistische Propaganda finanziert von der britischen Regierung handeln sollte. Aber trotzdem hat auch die britische Geheimdienst gedacht, wenn wir lokale Journalistinnen schreiben lassen, dann wirkt das viel authentischer und liest man das vielleicht anders und nimmt man es ernster, was wir da veröffentlichen. Und sehr viele haben dann auch länger mitgewirkt und auch an dem Ziel geglaubt, dass es wichtig war, südliche Stimmen weiter zu verbreiten als nur in dem eigenen Land oder sogar wegen der bestimmten Nachrichtenstruktur, die kolonial war, von vorhinein, war es auch nicht so einfach, regional innerhalb von Afrika zum Beispiel Nachrichten zwischen afrikanischen Staaten zu verbreiten. Die Strukturen gingen alle über Europa. Und auch da hat man dann also mehr zusammengearbeitet. Aber das hat schon mit vielen internationalen Initiativen zusammengehängt. Aber sehr interessant, dass es auch viel Kritik gab in dem globalen Süden an solche Initiativen, weil die vielleicht dominiert würden von einer sehr nationalen Perspektive von den neu unabhängigen Ländern, womit natürlich nicht alle einverstanden waren. Also, dass die nicht viel Raum ließen für Kritik.
Hat sich denn auch die Art und Weise, wie Nachrichten geschrieben wurden, verändert durch das Einbeziehen von lokalen Journalisten und Journalistinnen? Also bezogen auf die thematischen Schwerpunkte zum Beispiel, hatten die Medienschaffenden aus den Ländern des globalen Südens den Einfluss auf die Themensetzung?
Ich würde das schon sagen. Und bis jetzt, ich habe mir das alles natürlich nur noch so auf Mikroebene angeschaut. Was haben die dann gemacht? Wie war die interne Korrespondenz? Was haben die Korrespondentinnen und Redakteurinnen einander dann geschrieben? Was waren die Schwierigkeiten? Und da sieht man schon, dass Themenvorschläge, dass es da immer eine Art von Unterhandlung gab über Themen, die man wichtig fand, dass die Redakteure im Norden vielleicht eins wollten und Korrespondentinnen was anderes. Zum Beispiel haben Redakteure von einer Agentur sich beschwert, dass die Vorschläge so einheitlich waren, dass viele Korrespondenten was schrieben über lokale Heilpraktiken oder Alkoholproblematik oder Frauenrechte. Das waren auch alle insgesamt so Themen, die man fördern konnte, aber dass die irgendwie zu ähnlich waren. Also es musste ein bisschen spannender werden. Man kann nicht ein globales Süden haben, wo alles irgendwie gleich ist. Das wäre natürlich komisch. Und auf der anderen Seite war es eigentlich eine Förderung von Redakteurinnen, dass es mehr Good News, also positive Nachrichten geben sollte, weil man die dritte Welt nicht so negativ bezeichnen wollte. Und das ist natürlich nicht einfach, wenn Menschen schreiben über andere Menschen, die Armut empfinden. Oder manchmal gibt es auch Krieg in manche Gebiete. Also da gibt es sehr viele Spannungsfelder zwischen, wie die Redakteure im Norden eigentlich die dritte Welt alternativ zeichnen möchten und die Realität von mancher Korrespondentin, die vielleicht gar nicht so alternativ war oder die nicht so positiv alternativ war, wie die Redakteurinnen sich das vorstellten.
Die Big Four, das waren in den 1970er, 80er Jahren United Press International, Associated Press, Reuters und die Agence France Press. Deren Nachrichten haben über 90% von dem ausgemacht, was weltweit gedruckt wurde. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein interessanter Ansatz sein kann, sich anzuschauen, wie die RedakteurInnen gerade auch aus dem globalen Süden Veränderungen dann bewertet haben und natürlich auch, wie sie sich selbst verortet haben. Hast du denn schon erste Gespräche geführt oder warst du bisher nur im Archiv?
Ja, bis jetzt habe ich in Amsterdam, Berlin und London meine Archivarbeiten gemacht. Und in London am meisten, wo es dort gibt, die Archive von Gemini. Das ist eine der Agenturen, die basiert in London. Das war eine Commonwealth-fokussierte Agentur. Und die hat tatsächlich Archive hinterlassen. Also das ist schon mal ganz viel. Da gibt es interne Korrespondenz, die ist mir sehr wichtig. Was hat man, wie hat man ausunterhandelt, wie man die Nachrichten eigentlich zustande bringt? Es wird noch interessanter als die Nachrichten selbst, obwohl es auch sehr viele davon überleben, weil die Nachrichten, die würden per Post geschickt, zweimal die Woche an Zeitungen über alle Welt. Also da gäbe es sehr viel Papier, das ist natürlich immer schön. Also ein relativ kleines, es ist kein kleines Archiv, weil es gibt viel Material, aber es war trotzdem eine beschränkte Organisation. Dann bei der anderen Organisation ist das viel schwieriger. Das war IPS, Interpress Service. Es gab da Archive, aber das meiste davon ist irgendwann bei einem Brand, also zerstört worden. Und da muss man die auch wieder ein bisschen nachsuchen in den Archiven von anderen NGOs, die sich abonniert haben oder auch von private Archive von Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Also das ist ein bisschen mehr Arbeit, da mehr wieder zurückzuholen, was die eigentlich so ungefähr gemacht haben.
Ja, das heißt, da liegt ja noch eine ganze Menge an Archivarbeit vor dir.
Ja, bestimmt.
Wenn du jetzt über die aktuelle Berichterstattung über den globalen Süden nachdenkst, würdest du sagen, da hat sich eine Menge verändert seit den 1960er Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Und meine Hypothese ist, dass die alternative Agenturen auch Teil dieser Veränderung waren. Die haben die natürlich nicht alleine bewirkt, aber es gibt schon so eine Verschiebung von mehr von außen und mehr selbstbezogen nach doch mehr lokale Korrespondentinnen, auch weil das einfach billiger ist, nicht jemand immer hinzuschicken und in teure Hotels übernachten zu lassen. Und es ist alles viel billiger geworden und das können lokale Journalistinnen natürlich viel besser, die dann vielleicht für unterschiedliche Medien arbeiten. Also das ist wichtig. Es gibt weniger Geld für Journalistik. Das ist schon mal eine große Änderung. Und daher verändert sich auch die Art von Nachrichtenerstattung und das wird nicht unbedingt schlechter. Und ich denke auch, dass es doch mehr Möglichkeiten von Übersetzungen und solche Sachen gibt, dass die Blickwinkel sich schon geändert hat. Und was jetzt interessant ist, ist, dass man kann irgendwie fast alles finden, was man interessant halten würde. Die Frage ist eigentlich, ob man es auch tut. Also dann ist das weniger eine Frage nach die Beschränkungen, die da sind, um bestimmte Informationen zu bekommen, aber eher nach der Beschränkung von Interesse, die wir daran haben, die zu bekommen.
Was erhoffst du dir denn am Ende mit deiner Recherche und deiner Arbeit zeigen zu können? Du hast ja schon über deine Hypothesen gesprochen. Gibt es noch mehr Punkte, wo du sagst, das würdest du gerne aufzeigen oder da würdest du gerne einen Beitrag leisten? Im Bereich der Forschung?
Ganz platt eigentlich einfach eine schöne Geschichte erzählen. Das macht immer Spaß. Das ist natürlich auch schön an Journalistik. Man kann viel darüber nachdenken, aber dass es so viele Leute gibt, die einfach Geschichten sammeln über irgendwo und die weitererzählen, ist natürlich was sehr Schönes. Dann gibt es eine sehr große, interessante Welt zu entdecken. Und in meiner Arbeit, denke ich, wäre es für mich sehr interessant, um zu schauen, ob ich nachzeichnen kann, wie sich diese Gefühlsgeschichte, wie verhalten wir uns eigentlich zu der Welt, wie wird das Verhältnis zur Welt irgendwie vorgeschrieben von Medien, die über die Welt benachrichtigen, wie hat sich die geändert, das finde ich sehr spannend. Und auch, was man als Nachrichten wahrnimmt, als richtige Nachrichten wahrnimmt, wie hat das sich verändert und was hat das dann mit den Alternativitäten der 60er noch zu tun? Was für Einfluss hatte das?
Darüber sprechen wir dann auf jeden Fall in 2 bis 3 Jahren nochmal, wenn du deine Arbeit abgegeben hast.
Das ist am Anfang natürlich schön, dass man einfach so sehr viele Thesen da rausschmeißen kann, ohne die noch ganz bestätigen oder verwerfen zu müssen.
Ja, genau. Das Thema ist ja auch gerade super aktuell, jetzt in einer Zeit, in der wir uns immer wieder fragen müssen, gerade auch als Journalistinnen, wie erreichen wir die Menschen mit gut recherchierten Nachrichten und wie begegnen wir der zunehmenden Skepsis von Menschen, die sich wiederum anderen alternativen Nachrichtenquellen zuwenden, denen es aber eben nicht um eine ausgewogene, objektive Berichterstattung geht. Vielen Dank an dich, Leonie, für deine Zeit und für das Gespräch und ja, viel Erfolg bei deiner Arbeit.
Sehr gerne.
Weitere Informationen zu Leonies Projekt und Links zu ersten Veröffentlichungen findet ihr wie immer auf den Seiten des ZZF. Wir werden sicherlich in Zukunft nochmal mit Leonie sprechen, wenn ihr Projekt weiter vorangeschritten ist. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich, einen Einblick in ein Forschungsprojekt zu bekommen, was gerade noch relativ am Anfang steht. Schickt uns gerne euer Feedback und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören.
Der ZZF-Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.